Was sind Erklärungsmuster dafür, warum Menschen gesund, glücklich leben und auch lange leben? So. Und da ist rausgekommen aus diesen umfangreichen Tests, die also nicht nur Befragungen, sondern auch Beobachtungen, auch Analysen von medizinischen Daten und so weiter sind, ist rausgekommen. Das einzige Erklärungsmuster sind tiefe, intakte Beziehungen.
Wir haben Michael Trautmann um ein Fazit zum Jahr 2020 gebeten. Er hatte dieses Jahr eine absolute Top-Folge zum Thema New Work bei uns abgeliefert und ihr findet die Folge auf jeden Fall auch in unserem Stream. Und ich bin Michael sehr, sehr dankbar, dass er sich zum Ende des Jahres nochmal Zeit nimmt. Wir sprechen über seine Software-Entdeckung des Jahres sozusagen zur kreativen Zusammenarbeit. Wir bekommen einen Tipp zu einem TED-Talk, den Michael jetzt schon zum vierten Mal angeguckt hat. Und wir lernen, was laut einer seit 90 Jahren laufenden Glücksstudie das zuverlässigste Rezept für ein langes, glückliches Leben ist. Entspann dich, konzentrier dich auf unsere Stimmen und viel Spaß beim Input. Hier ist Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und ich heiße Christoph Bursek. Hallo Michael, so schnell sieht man sich wieder. Danke, dass ich heute bei dir sein darf.
Du, ich habe mich so gefreut über den Anruf und habe nicht gedacht, so schnell eine zweite Chance bei dir zu bekommen. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut und bin happy, dass du hier bist.
Ja, das ist schön. In unserem letzten Podcast, und das haben wir auch so ein bisschen als Feedback bekommen, fanden die Zuhörer eigentlich toll, dass du auch so ein bisschen deine Learnings geteilt hast, dass du zum Beispiel viel auch der Satz, es gab einige Dinge, die du super gerne vor 10 Jahren schon gewusst hättest. Und deswegen versuche ich nochmal heute zu gucken, ob ich mit dir so ein paar Ergänzungen finde von Dingen, die wir dieses Jahr gelernt haben, die man sich vielleicht rückblickend wirklich einmal bewusst aussprechen muss, um zu gucken, ist das etwas, was einen in den nächsten Jahren vielleicht im Verhalten, in den Entscheidungen, in den Ansichten so ein bisschen beeinflusst. Das heißt, ich habe, glaube ich, so ein paar grobe Stichpunkte mitgebracht und habe mir ein bisschen aufgeschrieben, was mir dazu dieses Jahr eingefallen ist und bin sehr gespannt, wie du die Themen siehst.
Ja, sehr spannend, ja.
Das Jahr hat uns, glaube ich, allen privat, familiär und beruflich hart aus unserer Komfortzone rausgerissen. Und ich möchte gern gucken, ob da dann wirklich die Magie angefangen hat, außerhalb dieser Komfortzone. Also, erstmal, wie hast du das erlebt? Wie geht's dir heute? Hast du ein einigermaßen okayes Jahr gehabt, Michael?
Ja, das lässt sich natürlich in 3 Sätzen nicht beantworten, noch mal ein paar mehr. Wenn mir einer vorher erzählt hätte, was in diesem Jahr alles an Rahmenbedingungen außenrum passiert oder passieren wird, hätte ich gesagt, okay, da werde ich am Ende des Jahres völlig exhausted in der Ecke liegen und denken, oh Scheiße, was war das bitte für ein beschissenes Jahr? Das kann ich so für mich nicht sagen, bei allem Respekt und aller Sorge für die Menschen, die es hart getroffen hat, und zwar sowohl die erkrankt sind oder auch sogar Menschen verloren haben im Umfeld, aber auch die wirtschaftlich hart getroffen sind. Für mich hat das Jahr mehr positive Dinge für mich persönlich mitgebracht als negative. Ich habe eine Menge über mich nochmal gelernt, Zeit gehabt zu reflektieren, Dinge neu auszuprobieren und mache ein positives Fazit. Ich glaube, ich habe so aus den Rahmenbedingungen, die ich habe, versucht, das Beste zu machen, was geht. Und das ist, glaube ich, in großen Teilen gelungen.
Könntest du schaffen, das Jahr in ein Wort zu packen? Ich kann gerne anfangen. Ich habe mir aufgeschrieben, bizarr, weil ich teilweise so das unterschreiben kann, was du gerade eben erwähnt hast, aber teilweise auch einfach so viele Dinge passiert sind, die ich fast schon irrwitzig, tragisch oder lustig oder komisch finde. Deswegen ist es bei mir das Wort bizarr.
Das ist eine geile Frage. Die hast du mir auch vorher zum Glück nicht gesagt.
Das war keine Absicht.
Nein, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Intensiv.
Ja, ne? Ja.
Intens, ja. Das englische Wort intens ist noch
schöner. Ist auch gemein. Ich habe natürlich irgendwie 5-mal Wörter aufgeschrieben gestern Abend und die wieder gelöscht, bis ich bei Bizarre irgendwie dachte, okay, das beschreibt es eigentlich am besten.
Oder um mit meinem sportlich sehr geschulten Partner Moritz Fürste zu sprechen, der würde jetzt wahrscheinlich Crunch Time sagen.
ja, Crunch Time. Ja. Ist auch intensiv, glaube ich. Ist dir dieses Jahr eine digitale Erfolgsstory aufgefallen? Also irgendwas, was besonders hervorsticht, wo du sagst, da hat jemand das Jahr digital ganz gut ausgenutzt.
Na, wenn wir mal die obvious Dinge einmal kurz abhandeln, also die Stay-Home-Brands haben natürlich alle ordentlich was draus gemacht. Angefangen bei den ganzen Videokonferenz-Tools, den ganzen auch Collaborative Work-Tools wie Moral und so, wo man Design Thinking zusammen machen kann, ohne im Raum zu sein. Sowas wie Peloton, also das sind natürlich die klaren Gewinner. Für mich digitale Erfolgsstories, ich nehme gerne so zwei aus meinem engeren Umfeld. Das ist einmal Christoph Magnussen, der einen Tag vor dem Lockdown mich anrief und sagte, also am Freitag, ich glaube Montag war dann der Lockdown, der 1. März, und sagte, Michael, wir haben jetzt ein, zwei Tage uns damit beschäftigt, was das für uns heißt. Unsere ganzen, also Christoph macht ja ganz viel Schulungen, Events für sein Thema, Leute in die Cloud bringen, Collaborative Work Tools, hat sehr viel mit Events zu tun, alles weggebrochen. Und er hat gesagt, wir haben jetzt mal so geguckt, ob wir eigentlich streamen können und haben alles gekauft, was man dazu braucht. Und wir haben jetzt eine Technik hier, wo wir also jeden Tag live streamen können. Und wir würden gerne so ein Corona-Situation-Room machen. Hast du Lust mitzumachen? Und ich so, ja. Wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Und dann haben wir 3 Wochen lang jeden Tag 3 bis 5 Stunden quasi, sind wir auf Sendung gegangen, findet man auch heute noch auf YouTube die ganzen Folgen. Haben Leute aus dem Ausland, also wirklich Amerika, Italien, überall.
Auch wahnsinnige Gäste da, ne?
Wir hatten super Gäste. Und die auch richtig geholfen haben. Wir haben danach auch teilweise in den 1-zu-1-Calls, also ich habe bestimmt mit 100 Unternehmerinnen und Unternehmern danach auch noch gesprochen oder in diesen 3 Wochen. Und Christoph hat dann für sich sehr schnell entschieden, okay, daraus mache ich jetzt Streamforce One und hat dann Livestreaming gemacht. Hat sehr früh erkannt, früher als viele andere, dass Event sich digitalisieren wird. Das fand ich ein spektakuläres Beispiel für eine Firma, die vielleicht 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, das zu machen und so deutlich umzusetzen. Da hat dann schon wenige Wochen später Hauptversammlung gestreamt von börsennotierten Unternehmen. Und also wirklich, wirklich ein tolles Beispiel. Ein zweites Beispiel aus unserem gemeinsamen Umfeld, ganz klar Christoph Westermeier und OMR.
Philipp, ja.
Ja, ich sag jetzt Christoph, weil du mir gegenüber sitzt.
Ist okay.
Genau. Philipp, sorry.
Philipp nimmt es auch als Kompliment.
Also Philipp Westermeier. Mhm. Und die haben ja sehr lange gewartet, bis sie dann final gesagt haben, wir lassen es ausfallen. Und der hat es auch bei uns im Podcast sehr, sehr schön erzählt, wie er dann im Prinzip sein gesamtes Geschäftsmodell einmal zerlegt hat und auch vor allen Dingen die große Konferenz mit 50.000, 60.000 Menschen in die Einzelteile zerlegt hat und viele schlaue Schlüsse draus gezogen hat.
Ne? Ganz viel seiner Wartezeit liegt ja auch daran begründet, dass er gesagt hat, du Christoph, Einnahmen hin und her, aber da hängen halt hunderte von Jobs dran, von kleinen Firmen, von Caterern, die sich auf uns verlassen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, die wir aufgebaut haben. Also das, ich glaube, die schwerste Entscheidung war, seinen Partnern, die mit ihm zusammen Umsatz machen, zu sagen, sorry, dieses Jahr geht's nicht.
Und er ist aber auch jemand, der auch alle Stimmen hört. Also er hat schon er kann gut entscheiden, aber er ist jemand, der hat so ein Adaptive Leadership. Das ist, was Obama auch hat. Er holt sich die besten Leute zusammen, hört sich das an und bildet sich dann eine Meinung und fällt dann die Entscheidung. Und ich will nur so ein paar Beispiele rausgreifen, ein paar ganz plakative. Also wenn du mehrere Tonnen Fleisch eingekauft hast für ein großes Festival, dann zu sagen, okay, wir stellen da im Sommer so einen Foodtruck hin bei uns vor die Tür und dann gibt's das eben anstatt an 2 Tagen, verkaufen wir es eben in 4 Monaten, finde ich schon mal ein nettes kleines Ding. Dann zu sagen, okay, die Masterclasses, die 200, die können auch übers Jahr verteilt an 2 Blöcken digital stattfinden. Naheliegend, aber auch erstmal musst du machen. So. Und das dann auch toll. Dann die vielen Sprecherinnen und Sprecher, die da waren, auf Podcasts zu verteilen. Und das Beste, was ich fand, war dann zu sagen, okay, was ist eigentlich unsere Messe? Wer kommt da eigentlich als Aussteller? Und dann festzustellen, okay, das sind ja zu ganz, ganz Großteil sind es Software-Companies, Tool-Companies. Und dann eine Review-Plattform im Netz aufzubauen, wo auf der einen Seite Menschen, die diese Software probiert haben, sie beurteilen, auf der anderen Seite Firmen ein Interesse haben, dass sie gut dargestellt sind und daraus eine virtuelle Messe zu machen, ohne...
Als dauerhaftes Nachschlagewerk mit inzwischen Tausenden von Reviews, ja.
So, und das finde ich fantastisch. Dann auch nochmal so den Mut zu haben, ins Filmbusiness einzusteigen und Dokumentarfilm über Mittelhof zu machen. Das war dann auch so die Kirsche auf der Torte. Und dann nochmal den Fernsehturm als Event-Location für die Zukunft sich zu holen mit 2 Partnern zusammen. Also ich finde, Philipp hat es vorbildlich gemacht. Und so gibt's eine ganze Reihe von Unternehmen, die das eben geschafft haben, ihr Geschäftsmodell, was noch nicht ganz digital war, zu digitalisieren. Ich würde auch gerne noch als letztes meine Company Hyrox nennen, also Absolute Sports mit Hyrox, unsere Eventserie, die wir gemacht haben. Wir haben ja die weltweit erste Fitness-Competition für jedermann erfunden und sind hart am Ende der Saison quasi gebremst worden. Statt 14 Events konnten wir nur 11 machen. Unsere Weltmeisterschaft in Berlin ist ausgefallen. Alle waren wahnsinnig traurig und dann hat das Team, und ich kann das sagen, weil ich im Operativen eben nicht so tief drinstecke, kann ich das Team loben. Die haben dann eben innerhalb kürzester Zeit virtuelle Challenge gemacht, wo du über 5 Wochen jede Woche einen Workout gekriegt hast und das dann nachmachen konntest, dich selber filmen auf einer Plattform. Solche Plattformen gibt es, die wir dann quasi eingekauft haben, dich einstellen konnte. Es gab Rankings und zum Schluss haben wir dann live gestreamt, die Besten gegeneinander antreten lassen. Das haben wir 2-mal gemacht mit insgesamt 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 50 Ländern. Ich glaube, Senegal war das 4. oder 5. größte Land, unfassbar. Und damit haben wir diese Community, die eigentlich ja wir uns gewonnen haben, weil wir sie in Events mit bis zu 3.000 Teilnehmern und 12.000 Zuschauern zusammengebracht haben. Und die haben
es gibt Hyrox erst seit 2-3 Jahren?
2017 haben wir das erste Event im November gehabt, genau. Und dann haben wir in diesem Jahr dann gesagt, okay, wir wollen aber einmal diese richtige Geschichte doch noch hinkriegen und haben, also wir hatten natürlich eine normale Saison geplant, haben gedacht im März, okay, also das wird schon bis dahin im Griff zu kriegen sein, haben sehr stark an Hygiene und Sicherheitskonzepten gearbeitet und haben dann es immerhin hingekriegt, noch ein Event zu machen, eigentlich nur mit den 12 besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das haben wir jetzt hier im Dezember, am 12. Dezember in Hamburg gemacht, mit unserem Sicherheitskonzept. Also wir sind jetzt quasi eine Firma, die auch Schnelltests mit medizinischem Personal machen kann, mit einer hohen Zuverlässigkeit. Das haben wir natürlich dann selber dort auch gezeigt und erprobt. Und das hat mich wahnsinnig stolz gemacht. Daraus entsteht jetzt ein wahnsinnig gut gemachtes TV-Format. Ich habe gestern einen Rohschnitt gesehen. Es wird ab 1. Januar dann live gehen. Erst wahrscheinlich auf Facebook oder YouTube und dann aber auch ins Fernsehen kommen und großartig. Das Team hat wirklich gekämpft und natürlich wollen wir aber irgendwann wieder
Events machen. Das heißt sozusagen eine Begleitung, wie Hyrox mit der Situation umgegangen ist des ganzen Jahres?
Der Film ist wirklich nur, wir wollen dieses Event, weil es echt spannend anzugucken ist. Wir haben es nicht live gestreamt, weil wir einfach sicherstellen wollten, die bestmögliche Qualität. Wir haben 10 Kameras gefilmt. Und machen quasi daraus eine Dokumentation dieser beiden Rennen. Genau, der 6 Männer und der 6 Frauen. Das sind so 3 Beispiele. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele. Und ich bewundere alle Firmen, die das hingekriegt haben, bis hin zu den kleinen Restaurants, die sich dann eben selbstständig das Home-Delivery-Business aufgebaut haben, ohne sich sofort jemand in die Fänge der Großen zu begeben, sondern zu sagen, nee, wir machen das irgendwie selber mit eigenen Bordmitteln und kleinen, schnell aufgebauten Webseiten. Und ich finde, da kann man eigentlich dem ganzen Land ein Riesenkompliment machen. Auch den Eltern, die geholfen haben, ganze Schulen zu digitalisieren. Da sind wir mit Sicherheit noch weit, weit hinter dem zurückgeblieben, was wir brauchen. Aber ich finde dieses Engagement, was Einzelmenschen da gezeigt haben, großartig. Ne? Eine Verena Pauster, die in diesem Jahr über sich hinausgewachsen ist. Also am Anfang hat die eben eine Webseite aufgebaut mit Tipps für Eltern und Kinder. Verena setzt sich
schon seit Jahren für die Digitalisierung der Schulen
ein. Genau. Und da hat sie wirklich jetzt nochmal extrem was geleistet und haut dann nochmal so ein Buch hin, Das neue Land, also was wie so eine flammende Rede geschrieben ist. Um dann jetzt, ich habe mir gefragt, wie macht die das? Wie hält die diese Power? Und hat sie jetzt aber auch angekündigt, dass sie sich mal 6 Wochen lang aus allen sozialen Medien zurückhält. Aber das ist für mich so die Heldin des Jahres.
Spannend. Also es war jetzt eine sehr, sehr umfassende Sprung über ganz viele unterschiedliche Firmenmodelle, Beispiele. Ich glaube, bei Hyrox ist wahrscheinlich auch durch das Testen, das ihr jetzt anbietet. Wollte diese Woche mir auch noch einen Tester buchen, aber tatsächlich seid ihr, glaube ich, auch gut ausgebucht. Ja, also sozusagen heute Morgen, übermorgen würde ich wahrscheinlich gar keinen Termin mehr bekommen, momentan. Das heißt, wenn man jetzt wirklich nur auf die wirtschaftlichen Zahlen guckt, habt ihr wahrscheinlich wirklich einen guten Ersatz erstmal gefunden, die Corona-Zeit hoffentlich.
Darf man auch nicht beschönigen. Wir sind natürlich weit hinter unseren Planungen zurückgeblieben, haben auch Kurzarbeit phasenweise angemeldet, haben das große Glück, im Dezember letzten Jahres einen tollen strategischen Investor an Bord bekommen zu haben mit Infront, die uns da auch einfach zur Seite stehen, sind aber alle 3 Partner auch wirklich finanziell gut ins Risiko gegangen, auch nochmal erweitert ins Risiko gegangen jetzt. Also wir glauben an diese Idee, aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Jahr, braucht man nicht zu beschönigen. Ne? Wir haben von der Stadt eine Förderung jetzt nochmal gekriegt, aber gleicht es nicht aus, was wir da. Okay. Wir hatten dieses Jahr 30 Events geplant und in dieser Saison, und wir werden das deutlich reduziert im nächsten Jahr. Also unser Plan ist, im nächsten Jahr im Februar in Dallas anzufangen. Dort gibt es andere Gesetze. Dort gibt es die Möglichkeit, dass jeder, der dort teilnehmen möchte, muss einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 oder 72 Stunden ist. Und hier in Deutschland hoffen wir dann, mit dem Schnelltest-Thema weiterzukommen. Wir glauben fest daran, dass Schnelltests ein wichtiger Bestandteil von integrierten Konzepten sind. Impfungen und PCR-Tests alleine reichen nicht. Es gibt jetzt so Hoffnung, also Bosch hat vor ein paar Tagen verkündet, dass sie einen PCR-Test machen, der innerhalb von einer halben Stunde Ergebnisse liefert. Also das ganze Thema Testen wird aber wichtig sein. Wir haben tolle Beispiele gesehen. In New York gibt es ein Restaurant, da kommst du hin, machst diesen Test, wirst irgendwie ein bisschen in die Ecke gestellt, dass du also niemanden infizieren könntest. Wenn du es dann hättest, kriegst du ein Glas Champagner. Das kostet $50. Und wenn du dann positiv bist, sagen sie, geh jetzt nach Hause, ganz schnell, mach einen richtigen Test. Wenn du negativ bist, heißt es, du bist die nächsten 24 Stunden ziemlich sicher negativ, und dann darfst du dich an den Tisch setzen und essen. Das finde ich ein schönes Beispiel. Es ging so ein bisschen durch die Presse, das Wunder von Madrid. Madrid in Spanien, ja, ein Land, was hart gebeutelt war, und auf einmal ging es bei denen besser. Und da ist die Erklärung, ohne dass ich das jetzt wirklich verifiziert habe, ich habe verschiedene Artikel dazu gelesen, dass das Schnelltesten da eine große Rolle gespielt hat. Und das ist so ein bisschen unser Painpoint, dass die Regierung natürlich ganz viele richtige Entscheidungen getroffen hat, Maßnahmen getroffen hat, aber dass wir das Gefühl haben, niemand macht sich jetzt zumindest öffentlich mal Gedanken darüber mit Verantwortung, wie kommen wir denn da raus? Ne? Und heute habe ich irgendwie in der Zeitung gelesen, dass Olaf Scholz, den ich eigentlich sehr schätze, gesagt hat, ja, die immer von langfristig sprechen, das sind die, die Angst vor den harten Einschnitten haben, oder irgendwie so ein Satz, wo ich sage, Quatsch, also musst doch beides machen. Du musst dich jetzt darum kümmern, kurzfristig das in den Griff zu kriegen, und du musst aber genauso darüber nachdenken, wie können wir dieses Land wieder ins Rollen bringen? Denn wir können uns das nicht 2 Jahre leisten. Auch psychologisch, psychisch, das sind Folgeschäden, die da entstehen, die wir noch gar nicht im Griff haben oder im Blick haben. Gut, jetzt habe ich dich ein bisschen
überhaupt nicht. Das sind ja alles, das zeigt ja im Grunde das, was du eben vorhin gesagt hast. Ja, also es war ein intensives Jahr, und das war jetzt auch schon eine intensive Antwort auf meine erste Frage. Eine Sache hatte ich mir vorhin noch kurz notiert. Du hattest gesagt, einer der klaren Gewinner sind zum Beispiel die Videokonferenzlösungen, sieht man ja auch an der Börse. Und ich hatte gerade gestern ein Gespräch gehört, was für mich total Sinn gemacht hat. Warum ist eigentlich Skype nicht Gewinner? Ja, Skype gibt es irgendwie seit vielen, vielen Jahren. Aber kein Mensch nutzt Skype für seine Videokonferenzen jetzt. Alle benutzen Zoom. Und da wurde irgendwie in einem Satz gesagt, na ja, klar, bei Skype muss ich mich jetzt anmelden, muss irgendwie einen Account haben.
Das hat Philipp in seinem Börsenpodcast, den ich übrigens sehr, sehr gut finde. Genau. Ich bin jetzt schon süchtig.
Ja, same. Und da hat Philipp auch gesagt, hätte Skype mal das Videokonferenzen ohne Anmeldung erlaubt, dann wäre vielleicht Skype die Videokonferenzlösung des Jahres geworden.
Ich weiß auch, du hast ja auch mal, du hast mir ein paar Stichworte gegeben. Ein Stichwort, das schlechteste digitale Erlebnis war in der Tat ein Skype-Erlebnis. Also es war ein Kunde, der irgendwie sehr harte Regeln hatte, was den Umgang mit Google, mit Zoom, mit anderen Dingen hatte, Skype hatte. Und das war die schlechteste Qualität, die ich in meinem Leben jemals in der Videokonferenz hatte. Also die Leute kamen nicht rein, das brach zusammen. Ich weiß nicht, ob die, Philipp sagte in seinem Podcast, er kann nicht sehen, dass die technisch irgendwie schlechter sind. Ich sehe das Erlebnis bei Zoom, bei BlueJeans, bei Hangout, bei Teams, wobei Teams ja, glaube ich, auf Skype beruht, ne? Hat nicht Microsoft Skype gekauft?
Und, glaube ja.
Ja. Aber das ist alles, war alles besser als Skype. Skype for Business.
Ja, das stimmt. Ja, irgendwie ist auch genau die, das Onboarding und Frictionless hat Zoom viel, viel besser hinbekommen. Erstaunlicherweise. Ich habe mir aufgeschrieben, Lessons Learned 2020, vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Arbeit bezogen. Bei mir war es ganz klar, Reisen ist in der Ausprägung, der ich es gemacht habe, überhaupt nicht notwendig. Also ich habe einfach viele Kundengespräche hinbekommen, ohne da zu sein.
Ja, also ich würde dies mal aufnehmen meine Business Lessons Learned ist für mich runterprojiziert und auch an mir selbst beobachtet und prognostiziert, zumindest mal auf Unternehmen mit vornehmlich Wissensarbeitern, also jetzt nicht Produktionsbereichen, 50% weniger Bürozeit und damit vielleicht auch weniger Bürofläche und 50% weniger Reisen mindestens. Scott Galloway hat das irgendwann auch mal gesagt, er glaubt, die amerikanischen Hochschulen können in Zukunft doppelt so viele Studenten vertragen, weil auch er prognostiziert, dass der Unterricht zu 50% hybrid wird oder hybrid wird und damit zu 50% nur noch stationär. Und ich würde das ganz gerne aber nochmal ergänzen um so ein Meta-Learning, was ich sowohl für den beruflichen als auch fast noch mehr für den privaten Bereich aus diesem Jahr rausziehe. Und das ist durch Zufall ist mir das gekommen. Ich habe neulich durch Zufall bin ich auf einen TED-Talk gestoßen mit Robert Waldinger, einem Harvard-Professor, der eine Studie führt als vierter Professor hintereinander, die schon, glaube ich, 90 Jahre lang läuft. Das ist die längst laufende Studie über menschliches Verhalten und Ableitung daraus. Und zwar haben die vor 90 Jahren ungefähr haben die, oder 80 Jahren ungefähr, haben die ein paar hundert, oder ich weiß nicht genau wie viel, muss ich nochmal recherchieren, aber Männer rekrutiert in Boston. Die Hälfte waren Harvard Sophomores, also Studenten in Harvard. Und die anderen kamen aus irgendwelchen armen Vierteln in Boston, aus teilweise prekären Verhältnissen und haben die jetzt eben über ganz viele Jahre beobachtet, dann irgendwann auch die 3000 Kinder dazu, irgendwann auch die Frauen dazu befragt. Und haben eigentlich feststellen wollen, was sind Erklärungsmuster dafür, warum Menschen gesund, glücklich leben und auch lange leben. So. Und da ist rausgekommen aus diesen umfangreichen Tests, die also nicht nur Befragungen, sondern auch Beobachtungen, auch Analysen von medizinischen Daten und so weiter sind, ist rausgekommen, das einzige Erklärungsmuster sind tiefe, intakte Beziehungen. Und das war für mich so ein Erweckungserlebnis, diesen Film jetzt nochmal zu sehen. Ich habe ihn seitdem viermal geguckt, habe auch eine sehr gute Chance, Robert Waldinger zu uns in den Podcast zu kriegen. Bin schon im Kontakt mit ihm, hat sehr nett geantwortet, bin gerade in der Verhandlung mit seinem Team, wie das genau aussehen kann. Und das war, kann ich auch nochmal empfehlen, den Podcast, die 15 Minuten, das TED-Video mal zu gucken. Und das ist genau das, worum es geht. Das ist genau das, was wir spüren. Wenn wir Beziehungen haben, die intakt sind, kommen wir durch diese Zeit viel, viel besser. Wenn wir investieren in diese Beziehungen, und das ist egal, ob Anrufen, ob Videocalls, ob auch mal der Spaziergang mit Abstand, was immer es ist, haben wir eine bessere Chance, durch diese Zeit zu kommen. Und auch im Beruflichen sind diese Beziehungen, glaube ich, die gut und tief und fest sind, eine Chance, besser durchzukommen, als eben diese nicht zu haben. Das ist mein großes Learning.
Wird dann nochmal unterschieden zwischen Beziehung mit einem Partner, Beziehung mit Eltern, Beziehung mit Freunden? Also kann man jetzt irgendwie sagen, hast du keinen Partner, hast du es grundsätzlich schlechter oder ist es eigentlich ganz anders?
Natürlich ist diese große Beziehung zwischen Paaren da eine, die eine große Rolle spielt, aber das ist nicht das einzige Erklärungsmuster. Und also sagt eben auch, toxische Beziehungen sollte man lieber beenden und andere führen. Und es sind aber genau das auch Freunde. Es sind auch Freundschaften, tiefe, enge Freundschaften, Familie. Es sind alle Beziehungen. Und es kommt, glaube ich, auf nicht die Menge an, sondern die Zeit, die man in diesen intensiven Beziehungen verbringt. Es ist ein Geben und Nehmen und darauf kommt es an. Also ich wollte mich auch mit dem ganzen Thema noch tiefer auseinandersetzen und hoffe, dass wir das hinkriegen, ihn in den Podcast zu bekommen.
Wir packen zwei Links in die Folgenbeschreibung, einmal zum YouTube-Video vom TED Talk und einmal zu eurem Podcast.
Danke.
Gab's dieses Jahr eine Überraschung für dich?
Eine Überraschung war sicherlich für uns alle dieses, wie schnell wir uns auf das New Normal einstellen. Ne? Also der Mark Reed von WPP hat das schön gesagt, das, was wir 10 Jahre versucht haben, haben wir in einer Woche hingekriegt. Das war die große Überraschung. Für viele war die Überraschung, dass die Wirtschaft nicht zusammenbricht, dass das Klopapier nicht ausgeht, also dass wir eigentlich doch sehr stabile Lieferketten haben, sehr starkes System. Und mich selber, an mir selber hat überrascht, wie schnell ich dann doch akzeptiert habe, wie es ist und wie ich auch, habe mich schon auch darüber gewundert, wie gut ich damit klargekommen bin. Also, dass ich eigentlich ein wenig mich beklagt habe, mich nicht so in eine Opferrolle habe fallen lassen, was durchaus mal ein Muster war in meinem Leben, mich so als Opfer zu sehen, habe ich überhaupt nicht. Und das war für mich die persönlich größte Überraschung.
Ich glaube, dazu passt auch ganz gut, immer wenn ich jetzt zufällig Videos sehe von irgendwelchen Disco-Partys und Raves aus dem letzten Jahr, wo die Leute dicht an dicht stehen, fühlt sich das für mich an, oh mein Gott, wissen die nicht, wie nah die einander sind?
Ja.
Und ich glaube, das passt nochmal, wie schnell man sich im Grunde mit dieser, ja auch mit der Vereinzelung eigentlich abgibt und die als normal ansieht, ja, und sich irgendwie kaum noch zurückerinnert, wie das war, wenn man irgendwie sich gegenseitig 5 Zentimeter ins Gesicht gekommen ist, um sich anzuschreien in der Disco, damit man sich versteht. Und da bin ich auch gespannt, ob man auch genauso schnell wieder zurückgeht in diese Nähe, wenn alles wieder einfacher wird, wenn man geimpft ist, wenn die Diskos wieder aufmachen, oder ob man jetzt im Grunde doch irgendwie ein bisschen auf Abstand bleibt.
Also dieses Abstandsthema ist das eine, aber das, was ich daraus aus diesem Jahr mitnehme, sind mehr Sachen und ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Ich bin sehr viel gereist, war 4-5 Mal im Jahr in New York und habe auch immer so geglaubt, ja, ich brauche diese endlos langen Spaziergänge da in New York. Ich kann wunderbar auch 2-mal, das habe ich hier häufig gemacht, während der auch der beschränkten Zeiten dort mal 2-mal um die Alster gegangen am Tag. So, man kann das überall machen. Ich glaube, das, was wir, wenn wir es gut genommen haben, diese Zeit ja mitbekommen haben, ist mehr Bewusstsein für sich selbst, mehr Zeit für bestimmte Dinge und dass wir uns das hoffentlich bewahren, das wünsche ich mir. Es gibt auch Sachen, auf die kann ich sehr gut verzichten und darunter dazu gehören ganz sicherlich zu eng getaktete, zu viele Videokonferenzen, ja, pro Tag. Da dürfen wir, glaube ich, nochmal dran arbeiten, denn die schlechte Angewohnheit, die wir im realen Leben vorher hatten, zu viele Meetings, zu schlecht vorbereitet, mit der nicht genau klar gemachten Zusammensetzung Agenda, der Teilnehmer und den fehlenden Follow-ups, das einfach ins Video zu packen, ist falsch. Und ich glaube, da dürfen wir alle uns nochmal daran erinnern, dass wir auch noch andere Dinge zu tun haben, als die ganze Zeit nur in Calls zu sitzen.
Mhm, das stimmt. Ich hatte auch noch aufgeschrieben, wie wenig Office-Time für den Erfolg eigentlich in nicht produzierenden Jobs wichtig ist. Das hattest du auch erwähnt am Anfang.
Ja.
Die größte Innovation des Jahres?
Ja, für mich sind das schon die digitalen Tools. Also für mich war so, das ist sicherlich, hast du da tollere Beispiele, aber für mich war die erste Session mit Moral war irre. Das ist total toll. Ja, das ist im Prinzip eine endlos große Fläche, auf die man Dinge drauf packen kann, hin und her schieben kann, draufzoomen kann, die dann auch eben in die Konferenzen, also in dem Screensharing einbauen kann und wo man dann wirklich, als wenn man endlos Pinnwände hatte, kreative Prozesse machen kann. Und da von der ersten, sagen wir, zögerlichen Anwendung bis hin zu wirklich schon fast Design Thinking Workshops habe ich da alles mitgemacht in diesem Jahr. Und das war für mich eine tolle Innovation. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Du bist ja noch dichter an diesen Themen.
Ich habe mir aufgeschrieben, den Impfstoff nach so kurzer Zeit.
Ja, das hatte ich. Impfstoff war natürlich auch. Das ist sicherlich, wenn du jetzt aus dem Büro rausgehst für die Gesellschaft, ist natürlich der Impfstoff sicherlich das Größte.
Ich habe mir irgendwie die Studie durch oder versucht, die Studie durchzulesen oder Teile der Studie durchzulesen und fand das sehr, sehr spannend und habe auch natürlich geguckt, weil ich selber überlege, gut informiert zu sein, welche Nebenwirkungen, wie viele Leute haben denn überhaupt was, wie lange braucht das eigentlich, bis man Nebenwirkungen merkt. Und da hatte ich dann auch bei vielen Nebenwirkungen gesehen, dass die sowohl in der Gruppe der Impfstoffempfangenden als auch in der Placebo-Gruppe die gleiche Menge an Nebenwirkungen hatten. Also irgendwie Kopfschmerzen hatten, glaube ich, beide gleich viel. Durchfall hatten, glaube ich, beide gleich viel. Und das fand ich sehr spannend. Und deswegen fand ich auch irgendwie das Thema Impfstoff sehr, sehr wichtig dieses Jahr.
Krass, ja. Das ist ein Thema, was wirklich spannend ist.
Wo ich auch viel Verständnis habe für Leute, die kritisch sind.
Ja.
Also
ich habe mal so, meine Frau zum Beispiel ist sehr kritisch, was das Thema Impfen angeht, hat aber auch jetzt gesagt, okay, ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt und auch als Beitrag und Schutz für die anderen, die schließe ich auch nicht mehr ganz aus. Und ich werde mich da auch noch tiefer einlesen Und ich glaube auch, dass ich mich anders, nein, ich werde mich sicherlich auch dann impfen lassen, ganz klar. Und ich glaube, der Aufwand, der betrieben wird jetzt weltweit, auch noch, kommen ja noch weitere Zulassungen gerade, der ist so hoch, dass ich glaube, die Chance, dass dass dir einfach der Zeitfaktor nicht ganz so entscheidend ist, weil einfach so viel mehr Geld, so viel mehr Aufmerksamkeit auf den Prozess ist, dass ich nicht denke, dass da jetzt irgendwie dramatische Nebenwirkungen kommen. Also ich glaube nicht an Mikrochips und Fernsteuerung nach der Impfung.
Ja, ich glaube, ich habe so eine Statistik gelesen, wie viele Studien es gibt zum Thema Corona, wie viele wissenschaftliche Papers es gibt zum Thema Corona. Und ich glaube, das ist irgendwie ein Vielfaches dessen, was es schon über erforschte Krankheiten gibt. Also wo man halt wirklich sagen kann, da haben sich sehr, sehr viele Wissenschaftler gleichzeitig drum gekümmert. Und das ist mindestens genauso viel wert, als wenn man 10 Jahre mit einer kleinen Gruppe daran forscht. Mein bestes digitales Erlebnis, Michael, war dieses Jahr der Impact, den gutes Licht, eine gute Kamera und ein gutes Mikro auf Videokonferenzen haben. Und wir sitzen jetzt auch bei dir zu Hause, oder wir haben hier aber ein Studio bei dir zu Hause, also irgendwie gedämpfte Möbel, ein Teppich, tolle Mikrofone, da hängt an der Wand sogar noch ein Wandschmuck, der dämpft. Und das macht, glaube ich, das Work from Home und das Telefernarbeiten sehr, sehr viel angenehmer für beide Seiten.
Ja, es steht auch bei mir auf der Liste ganz oben und da ist natürlich Christoph Magnus mein großes Vorbild. Der hat jetzt jedem seiner Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, ein Set gekauft. 1.500 Euro kostet das. Also mit einer Spiegelreflexkamera auf sehr hohem Niveau, gute Optik, gute Beleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, die auf Firmenfarbe des Kunden angepasst wird. Also richtig heißes Zeug. Und wenn ich jetzt ab und zu mit ihm Podcast remote mache, und ich dann die drei Bilder, wir machen natürlich parallel immer irgendwie eine Zoom oder Hangout-Konferenz oder Teams. Und dann sind die drei Bilder da, unser Gast, ich und Christoph. Ich sage Christoph zuletzt, weil der sieht dann eben mal aus wie aus dem Fernsehstudio. Ja. Und ich habe jetzt neulich, habe ich auch, glaube ich, auf LinkedIn gepostet, ein Screenshot von der Tonight Show, Jimmy Fallon. Ja. Und der hatte Paul McCartney zu Gast, der sich auch von zu Hause hat. Und der sah so geil aus, perfekt ausgeleuchtet. So ein ganz leicht unscharfer Hintergrund, aber eben nicht dieses bekloppte Tool aus den
Tool-Kameras. Das Ohr mal wegfrisst oder
was,
so.
Was einfach nur scheiße ist, das kann ich einfach nicht empfehlen. Macht es bitte nicht. Es sieht einfach behämmert aus, wenn ihr dann ein Glas Wasser trinkt und das ist nicht da. Mhm. Und eure Ränder wegschwimmen. Man sieht immer behämmert aus, auch irgendwelche Hawaii-Tapeten, alles schlimm. Investiert in eine gute Kamera, ein gutes Mikro. Es müssen nicht 1.500 Euro sein, man kann sicherlich für 300 auch schon was Gutes hinbauen, aber das halte ich auch für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und mein schönstes Einzelerlebnis war letzte Woche, das war die Predictions 2021 von Scott Galloway, also ein Streaming-Event. 2.300 Leute, erstmal war es toll angeteased, die Werbung dafür war gut, die Vorbereitung war gut, man wurde immer wieder daran erinnert. Man konnte früher einchecken in den Raum, es war eine geile Q&A-Sektion, es wurde vorher gesagt, bewertet die Fragen der anderen Teilnehmer, die besten werden dann eingeblendet und das fand ich schon ganz anstrengend, also aus 2.300 Leuten dann wirklich die Interaktion war super, dann die Charts und Scott abwechselnd zu sehen und dann aber ihn auch immer eingebettet. Ich weiß nicht, mit welcher Technik sie es gemacht haben. Es war richtig, richtig geil. Und er hat eben so eine Art, das hat er auch mal in irgendeinem Beitrag gesagt, dass man eben beim Streaming ganz anders agieren muss. Der brüllt dann auf einmal los und gestikuliert und lacht und wechselt das Tempo, sodass du da wirklich eine Stunde lang, ich habe mich ja selber beobachtet dabei, nichts anderes machst. Du guckst nicht nochmal aufs Smartphone, sondern du bist eine, ich habe so viele Screenshots dann auch runtergezogen und dann immer in die, ich habe so eine Gruppe Bromance mit Philipp Westermeier und Jan und ich habe dann zum Schluss geschrieben, Alter, ich weiß nicht, es war irgendwie nachts, Viertel nach eins, ich weiß gar nicht, wie ich von dem Trip wieder runterkommen soll. Dann kriegst du, einen Tag später kriegst du dann die Session geschickt. Wahrscheinlich wird er sie irgendwann auch noch auf YouTube machen, aber du hast so dieses Exklusivitätsgefühl, dass du jetzt diesen Schatz, seine Vorhersagen fürs nächste Jahr, war auch spannend. Er hat dann am Anfang die Vorhersagen, die er im letzten Jahr gemacht hat, überprüft.
Das finde ich
so geil. Und das, der Typ hat es wirklich, wirklich raus. Ich habe mich auch sofort angemeldet im Februar für so ein 2 Wochen Brand-Seminar bei ihm für $875. Also der Typ gehört für mich ganz klar zu den Masters of the Universe, was das Thema angeht.
Wenn du jetzt einen digitalen Vorreiter 2020 küren müsstest, Wäre das auch Scott Galloway?
Da ich den zu wenig kenne und zu wenig beurteilen kann, was das ist. Für mich ist es, sind es zwei Leute. Es ist der schon von mir genannte Philipp Westermeier, ja. der hat das für mich in diesem Jahr bei den Männern verkörpert und bei den Frauen Verena Pauster. Das sind ja meine beiden Helden. Aber stellvertretend für ganz, ganz viele andere Leute, die es auch ganz toll gemacht haben.
Ja. Zu Verena Pauster haben wir übrigens auch einen Podcast gemacht. Ich glaube im Sommer, den verlinken wir auch nochmal unten in der Episode. Bisschen ausgelutscht, aber trotzdem fand ich einen Moment dieses Jahr toll, als SpaceX Dragon, also die erste Rakete von SpaceX, abgehoben ist, die tatsächlich Personal zur ISS transportiert hat. Da hat man so Touchscreens vor den Leuten gesehen und auf den Touchscreens lief ein Chrome-Browser mit JavaScript. Und sozusagen diese JavaScript-Buttons, damit haben die Astronauten dann irgendwie den Status von den Raketen und Triebwerken abgefragt. Und das ist halt einfach, es ist halt einfach unheard of. Das ist halt sowas, dass jemand sagt, ich nehme einen Browser in eine Rakete rein und die Astronauten müssen dann irgendwie am Touchscreen die Java-Buttons bewegen. Das hat so viel Diskussion ausgelöst online. Ob darf man irgendwie JavaScript ins Weltall? Oh mein Gott, das ist ja so irgendwie, das ist halt so gefühlt hemdsärmlich, ja. Aber die haben es natürlich nur auf der UI-Ebene benutzt. Die haben damit nicht mit JavaScript die Rakete gesteuert. Die haben schon irgendwie so Programmierungen benutzt, die natürlich komplett sicher sind. Aber dieser Elon Musk-Gedanke, einfach mal zu gucken, an welchen Stellen muss ich wirklich das ganze Programm abziehen und an welchen Stellen sind es aber eigentlich auch nur User Interfaces, die noch ein Backup hinten haben mit echten Buttons und wo man vielleicht nicht irgendwie 2000 Ingenieure hinsetzen muss, die dann irgendwie das User Interface für einen Astronauten bauen, fand ich einfach mega, mega gut. Und ich glaube einfach dieser Ansatz, den er immer sagt, irgendwie doppelte Leistung beim Viertel des Preises oder der Kosten oder sowas zu machen, das ist mir dieses Jahr nochmal aufgefallen. Seit Jahren schleiche ich schon darum, mir einen Tesla zu kaufen. Hab's dieses Jahr wieder nicht gemacht, leider. Und im Grunde jedes Mal zum Jahresende ärgere ich mich. Also für mich ist Elon Musk trotz aller Kritik ein absoluter digitaler Vorreiter.
Ja, ist er auf jeden Fall. Ich halte trotzdem die Aktie für dramatisch überbewertet.
Oh ja. Sechsmal gewachsen seit Anfang des Jahres, glaube ich.
Ja, er hat, glaube ich, 100 Milliarden an Aktienvermögen zugelegt, ist damit der zweitreichste Mann der Welt. Aber das sind Märkte, die trauen ihm eben mehr zu als der gesamten restlichen Automobilindustrie. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl dafür, was in Deutschland passiert, und habe das Gefühl, dass wirklich die Zeichen erkannt sind, dass alle wahnsinnig Gas geben. Ich habe jetzt mich zumindest mal zum ersten Mal für ein Hybrid-Auto entschieden, aus alter Verbundenheit, natürlich für einen Audi. Mhm. Und habe hier im Haus quasi an meinem Parkplatz eine Lademöglichkeit. Bin mir sehr sicher, dass das Auto danach, ich kriege immer für ein Jahr pro Jahr ein neues Auto, so ein spezielles Leasing-Angebot, und wird das nächste wird sicherlich ein Elektroauto. Mhm. Will aber gerne mal auf dieses Beispiel des Raketenstarts zurückkommen. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass die gesamte Intelligenz oder Rechnerkapazität, die quasi für den Start der ersten Mondlandung Verfügung war, dem iPhone unterlegen ist. Also wir haben schon Technologieentwicklung gehabt seit 1969, die gewaltig ist. Also deswegen wundert mich das gar nicht, dass das möglich ist.
Kommen wir noch auf ein, zwei private Themen, bitte.
Ja.
Ich überlege gerade, welche Frage davon ich ganz, ganz passend finde, jetzt weil wir schon vieles angesprochen haben. Na, ich möchte gerne wissen, was sind nächstes Jahr? Hast du private Ziele?
Also ich habe in der Tat dieses Jahr sehr, sehr intensiv auch genutzt für so eine Inventur, was mich selber angeht. Ne? Also was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, was ich eigentlich so seit 4 Jahren sehr regelmäßig mache. Und für mich ist sehr...
Gibt es da ein Tool, hast du dazu ein Buch gelesen, gibt es irgendwie eine Checkliste?
Ja, also ich
wie mache ich eine Selbstinventur?
Ich finde wirklich, es gibt gute Tests wie so ein Gallup Strength Finder, wie den Penn State Character Strength Test, der kostet gar nichts, der heißt 24 Charakterstärken. gibt es eine Kurzversion, die ist nicht tauglich, eine längere Version dauert eine halbe Stunde. Und solche Tests zu machen regelmäßig. Ich habe so ein Language and Behavior Profiling gemacht, also woraus ab jemand, jemand, der das quasi gelernt hat, ablesen kann, aus meinem Verhalten und meiner Gesprächsführung, was für mich eigentlich wichtig beim Arbeiten ist, wo, was ich brauche, was ich nicht so brauche. Ich habe sehr stark für mich jetzt fürs nächste Jahr mitgenommen, mich zu fokussieren, auf weiter zu fokussieren, auf das, was ich wirklich kann. Ich habe ja mit meiner mal mitgegründeten Agentur Think, eine Unternehmung, die mit der ich immer noch verbunden bin, aber nur noch als Senior Advisor. Bei HYROX habe ich auch so eine Chairman-Rolle und ich versuche dort wirklich, mich auf die Themen zu konzentrieren, die ich wirklich gut kann. Mhm. Und die große Leidenschaft, die ich jetzt aus diesen 3,5 Jahren Podcasten habe, jetzt dann zu meinem dritten Baustein werden zu lassen. Und da werde ich im nächsten Jahr nochmal sehr früh im Jahr mit einer Partnerin zusammen eine neue Firma gründen und eben da alles reinfließen lassen. Und das, du hast zwar nicht nach beruflich, sondern nach privat oder persönlich gefragt, aber es folgt quasi dieser persönlichen Fokussierung auf das, was ich wirklich kann und mein, was mir in den letzten 4 Jahren eben immer wieder aus allen möglichen Tests und Seminaren und so weiter und auch aus Gesprächen und Feedbacks von Freunden bestätigt worden ist, dass mein Talent darin liegt, Leute, Situationen, Räume so zusammenzubringen, dass die Menschen dort über sich hinauswachsen können. Das klingt so ein bisschen sehr komisch, aber so ist es mir häufig bestätigt worden. Mhm. Und das versuche ich eben mit dieser Neugründung dann auch mal in ein Unternehmen, Produkt, was im Bereich Coaching, irgendwann auch digitales Coaching, dann so münden wird. Und da aber auch von Anfang an von der Gründung, die Partnerin, mit der ich das zusammen mache, hat eben einen Background, die hat alle Lizenzen zum Coaching, die es auf der Welt gibt. Design Thinking, Scrum, Language and Behavior Profiling, Getting Things Done, Holacracy, NLP, die hat wirklich alles gemacht und auf sehr hohem Niveau seit 8 Jahren, ist trotzdem sehr jung, also für meine Welt ist sie sehr jung, gerade kurz über 40. Und die Mischung ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Wir haben so einen großen Kreis von Experten, über 20 Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Und das, was wir da eigentlich wollen, ist das, was ich eben jetzt seit Jahren selber versuche, für mich zu lösen. Wir haben das mal New Work Master Skills genannt. Sind eigentlich so die Fähigkeiten, die ich brauche, um in dieser Zeit, in die wir jetzt langsam reinkommen, um da zu bestehen, nicht nur, sondern um glücklich zu sein und um wirklich das beitragen zu können, was in uns steckt und was uns glücklich macht.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, denn jetzt nicht nicht nur in den Bereichen, die du erwähnt hast, sondern in allen möglichen anderen Bereichen möchten die Leute lernen. Sie möchten, das Thema Coaching geht total durch die Decke. Leider wird es momentan oft beantwortet von halbseidenen Anbietern und halbseidenen Programm online, da finde ich, oder da glaube ich, dass jemand, der wirklich ein super Programm hinstellt und das auch noch sehr gut irgendwie digital verkaufen kann, das glaube ich, ist eine extrem gute Idee.
Ja, wir haben bei uns den Markt angeguckt, da gibt es extrem viel.
Wahnsinn.
Wenn man mal links anfängt auf der Skala von einem Tony Robbins, so ein NLP-Guru, der auch Obama gecoacht hat, der so für, also jetzt im Moment nicht, im Moment macht das auch digital, das ist auch nicht so teuer, aber der nimmt für eine Woche 5.000 Dollar und hat 5.000 Leute, die er gleichzeitig glücklich macht. Das macht 25 Millionen, dann macht das für das linke und auf der rechten Ecke gibt es eben immer mehr als auch den Versuch, über Apps den Menschen glücklich zu machen. Und dazwischen gibt es eine ganze Reihe von interessanten Ansätzen mit Video-Learning und versuchen wir uns jetzt mal so rein zu positionieren. Fangen am Anfang eher, also jetzt nicht, wir sagen jetzt nicht, dass wir Gurus sind, aber eher auch im konkreten Doing, Echt-Events und Remote-Events an, aber gucken eben auch jetzt schon, reden auch schon mit Partnern, die im Bereich Machine Learning unterwegs sind. Da habe ich durch so ein Investment, einen Aufsichtsrat-Posten, den ich habe, echt gute Zugänge. Wie kann man eigentlich Algorithmen dazu nutzen, auch uns selber ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen. Aber ich glaube nach wie vor, die Inhalte sind noch wichtiger als das digitale Unterstützen. Aber aus dieser Verbindung glaube ich, dass wir was schaffen können. Das Schöne ist, dass wir nicht so festgelegt sind, es muss eine App werden, sondern da sehr offen sind.
Worauf freust du dich im nächsten Jahr, wenn das öffentliche Leben wieder losgeht? Möchtest du ins Kino?
Ich freue mich sehr auf kulturelle Erlebnisse. Ich habe selber, ich hatte so ein Erlebnis in Breslau, wo ich einen Kunden habe, den ich dort besucht habe für einen Workshop, wo wirklich bei uns alle Konzerte, alles gab es nichts. Da waren wir in irgendeiner Bar abends, so irgendwann im Sommer. Und da spielte dann so ein Singer-Songwriter-Duo. Mhm. Und ich habe so eine Gänsehaut gekriegt.
Wann warst du da?
Das war im September oder so. Mhm. So eine Gänsehaut gehabt, so ein Musik-Live-Erlebnis zu haben. Und fand das auch echt toll, weil so Alzerspaziergänge, da gibt es so ein paar Jazz, ich nenne sie mal Jazz-Opas, die dann so ein Swing-Jazz da gespielt haben. Das hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben. Und ich freue mich besonders auf das Erleben von Musik im Live-Kontext. Und natürlich auch auf, freue ich mich mega auf unsere Hyrox-Events, weil das ist so viel Energie, so viel Glück, was die Leute da ausstrahlen, die da mitmachen. Da freue ich mich sehr drauf, aber auch auf einer höheren Ebene freue ich mich auf Begegnung. Mhm. Und wenn ich jetzt rausgucke und die graue Suppe sehe, freue ich mich auch sehr auf Licht und Sonne.
Mhm. Total. Zum Glück wird der, glaube ich, seit gestern und vorgestern werden die Tage wieder länger.
Ganz wichtig.
Insofern ist man jetzt schon wieder...
1922, Wintersonnenwende.
Ja, sind wir jetzt schon wieder auf dem aufsteigenden Ast.
Ja.
Michael, ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Jahresfazit. Wieder sehr viele Themen mitgebracht hast, sodass ich, glaube ich, gar nicht all meine Fragen stellen konnte. Aber ich habe sozusagen mehr rausbekommen, als ich mir erwartet habe. Am besten teilst du zu Hause diesen Podcast fleißig, damit Michael merkt, was für eine Premium-Audience wir haben. Wie stark ihr sozusagen seinen Input gut fandet. Ja, dir, lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute und alles Gute für die nächste Sonnenumrundung. Ich schaue mir deine Stories an. Ich schaue mir an, was du sozusagen auf den öffentlichen Kanälen postest. Und vielleicht gibt es ja auch im nächsten Jahr wieder einen guten Grund, dass ich dich mal zum Gespräch bitten kann, um zu schauen, was der Status all deiner Projekte ist und was sich wieder Neues ergeben hat. Ich würde sagen, liebe digitale Grüße nach Hause. Bleib uns zu Hause gewogen. Vor allem bleib auf allen Ebenen gesund und kümmere dich um dich und auch um das, was dir 2021 wichtig ist. Ganz liebe Grüße von
Michael
und Christoph.